Live in Mixtapes.
Guten Abend, Lukas.
Salute.
Fährst du heuer im Sommer nach Italien?
Nein, und ich bereue es mittlerweile schon, weil ich das neue Buch gelesen habe.
Aha, ein Lied über italienische
Popmusik. Ja, und jetzt geht mir das natürlich ein bisschen ab mit meinem ganzen Wissen und das zu erleben. Fährst du nach Italien?
Ja, ich war dreimal.
Okay.
Ich fahre zu einem Springsteen-Konzert nach Mailand.
Okay.
Dann fahre ich zweimal an die österreichische Adria.
Mhm.
Ja. Ich würde auch mir ganz gerne andere Sachen ansehen. Also ich wäre jetzt zum Beispiel gerne letzten Sonntag in Verona gewesen. Da hat nämlich Antonello Venditti gespielt. Das sind alles so Künstler, die habe ich jetzt kennengelernt durch ein Buch vom Erik Pfeil.
Durch zwei Bücher vom Erik Pfeil.
Wir haben
das von Anfang an verfolgt.
Er ist so lieb, dass er da mit uns heute eine Sendung macht. Guten Abend, Erik.
Freut mich, hier zu sein. Hallo, ciao, hallo.
Buonasera. Ich möchte jetzt, darf ich was loswerden? Eric, ho letto i tuoi due libri, Azzurro e Ciao, Amore, Ciao, e ho conosciuto molti artisti e cantanti meravigliosi. E ho iniziato a imparare l'italiano.
No!
Sì, questo mi dà molta gioia. Per questo ti dico grazie.
Ok, è un piacere per me. Veramente un piacere.
Ja. Grazie. Ich wechsle jetzt auch ins Deutsche, mein Italienisch ist noch nicht so gut, aber es war keine Lüge, also ich habe jetzt gerade erzählt, ich habe wirklich wegen deinen beiden Büchern begonnen, Italienisch zu lernen, weil ich...
Also das gehört wirklich zu den schönsten Sachen, muss ich wirklich sagen, die mir im Kontext dieser zwei Bücher jemals erzählt worden sind. Ich kenne Leute, die in Urlaub gefahren sind, die nach Neapel gefahren sind, weil sie sich das da mal anschauen wollten und so weiter. All das kenne ich mittlerweile sehr gut. Aber dass jemand Italienisch lernen wollte, deswegen, das hatte ich noch nicht. Das ist toll.
Ja, und ich sage dir jetzt gleich noch eine nette Sache. Ich habe schon sehr viele Musikbücher gelesen und jetzt aber auch wirklich ohne Übertreibung und jetzt auch nicht nur, weil du unser Gast heute bist. Also das sind jedenfalls für mich die zwei lohnendsten, weil ich dachte, dass ich irgendwie relativ viel Musik kenne und dass ich die Musik, die mir in meinem Leben wirklich gut gefallen wird, dass ich die schon kennengelernt habe. Also ich habe irgendwie ab 30, 35 gedacht, da kommt nichts wirklich Neues mehr, sondern nur noch Variationen. Und ich habe jetzt wirklich... so Schätze für mich entdeckt.
Ach toll, schön. Also das freut mich, weil das ist ja so ein bisschen meine Mission. Die Musik ist das eine, die ich versuche immer zu vermeiden, das Land zu sagen. Das Land ist das andere, wollte ich gerade sagen. Ich versuche aber immer zu vermeiden, das Land, ich sage immer, der Kulturraum. Ja, weil mir geht es nicht um eine Nation oder so. Aber ja, das sollte mich sehr freuen, wenn man dadurch nochmal eine komplett andere Welt kennenlernt, weil ich finde, das ist eine Musikwelt, die komplett eigen tickt und die eine ganz eigene Logik hat und vor allem so eine ganz eigene Hinwendung hat und einen Hang dazu, Showgeschäft nochmal deutlich ernster zu nehmen, als wir es so aus unserem Kulturraum eigentlich so kennen.
Was ist denn da der große Unterschied zu Deutschland oder vielleicht auch Österreich, wenn man so die Außenwirkung der italienischen Popmusik kurz runterbricht auf eine Aussage?
Naja, also es ist schon diese Bereitschaft, jederzeit jede Bühne, die überall in der Gegend herumsteht, zusammenfalten zu wollen, ne, und darauf Sachen zu veranstalten mit einem Gestus und einem Pathos, das uns aus guten Gründen abgeht. Das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied. Dann ist einfach dieser Hang zum übertriebenen, also zum Melodizismus einfach auch nochmal wirklich so ein Ding. Jetzt habt ihr natürlich in Österreich, finde ich, so ein paar Leute, die durchaus auf dieser Fährte unterwegs sind, ne, und die sich sogar relativ lautstark darauf beziehen. Also ich glaube, eine Band wie Wanda nimmt da ja durchaus einen relativ expliziten Bezug drauf, total. Ne, auf italienische Musik. Schwer zu überhören. Jetzt mal ganz egal, wie man die findet oder so. Aber es ist schon ein Überschwang und ein Verständnis von Showgeschäft, das ein anderes ist als das, mit dem ich aufgewachsen bin.
Mit welchem Lied starten wir jetzt am besten, um das, was du jetzt gesagt hast, zu unterstreichen, musikalisch?
Es ist ja immer die Frage, ne? Steigst du in eine Musikwelt historisch ein? Ich finde, das kann man machen. Ich versuche das ja zum Beispiel in den Büchern gezielt zu vermeiden, ne? Weil ich finde, eine historische Musikerzählung, da klebst du dann sehr lang in einer Zeit und das interessiert mich nicht so wirklich. Also für mich ist eher so das interessant, was so zwischen den Songs hin und her flirrt. Ich finde immer ein wahnsinnig gutes Entree, was die italienische Popmusik angeht, ist das Werk von Lucio Battisti. Weil das einfach ein Künstler ist, der über allem thront, der ja, pars pro toto, wenn man so will, eigentlich steht für eine italienische Popkultur, einfach weil er einen Ton erfunden hat, der vollkommen neu war, eine Feinnervigkeit an den Tag legt, die man so auch nicht kennt. Und wie man es in Italien oft vernimmt, ja eigentlich erst so, dass Italien der Nachkriegszeit in seinen Songs teilweise erfindet, erschafft. Ja. Das ist so was ganz Besonderes bei Lucio Battisti. Also man muss sich immer vor Augen oder vor Ohren führen. Der taucht Mitte der 60er auf, wird von seinem Partner, Mogol, Texter, Mogul auf Deutsch, dazu überredet, sing doch mal selber. Tut das dann auch, wird Italiens größter Popstar. Aber das musikalische Establishment Italiens sagt sich, no, no, so singt man nicht. Also so wird mal ganz und gar nicht in Italien gesungen, weil man kennt diesen Belcanto-Gesang, diesen schönen, ausgebildeten, sehr öligen, schwartigen Gesang. Und Lucio Battisti, der singt ja sehr spitz, sehr hoch, hat auch so eine Stimme, die in jedem Moment eigentlich so klingt, als ob sie brechen würde. Und gerade dadurch schneidet er ja komplett tief in die Seele. Und so das Establishment hat das in Italien erstmal gar nicht zu schätzen gewusst und der musste sich wirklich dafür erklären und in Fernsehsendungen sich wirklich auch anfeinden lassen.
Da gibt es ja ein YouTube-Video, wo er eben Rechenschaft ablegen muss und auch ziemlich, also lustig findet er das nicht, hat man das Gefühl in dem Moment.
Nee, ihr habt es gesehen, ihr kennt ja. Das, darüber erzähle ich viel auf meinen Lesungen, wenn ich unterwegs bin, ne, über dieses Video. Also wie der da wirklich aufgekratzt im Kreis rumläuft und irgendwann wirklich die Faxen dicke hat und sagt, passt mal auf, berühren euch die Lieder? Oh no. Ne? Und die Leute sagen, ja, natürlich berühren die. Dann sagt er, basta, dann ist doch alles erreicht. Ne? Das ist das, was ein Sänger können muss. Und das war in Italien halt ein absolutes Sakrileg, sowas zu sagen. Ein Sänger muss nicht singen können. Das ist die Botschaft von Lucio Battisti. Und damit ist er die Stimme Italiens geworden. Also wenn du heute in Italien unterwegs bist und Lucio Battisti läuft, ich habe das oft gesehen, die Leute hören auf zu reden, die schweigen, die legen das Besteck beiseite, die sagen nur Lucio. Ne? Mhm. So, und dann ist klar, was Sache ist.
Hat das auch ein bisschen mit dem Mythos zu tun, der um ihn entstanden ist? Weil ich glaube, er ist ja mit 40 oder leicht über 40 dann verschwunden von der Bildfläche. Also die guten Alben, nach meiner Recherche, waren Anfang der 70er Jahre. Und genau zu dem Zeitpunkt ist er verschwunden für einige Jahre.
Ja, er ist eigentlich für immer verschwunden. Ne? Also Anfang der 80er hat er halt wirklich gesagt, ich habe kein Interesse mehr an diesen ganzen Kollateralumständen des Showgeschäfts. So Sachen wie Auftritte, Fernsehauftritte, Interviews, das interessiert mich alles nicht. Ich will über meine Musik kommunizieren. Und das hat er halt durchgezogen, der ist ja nicht alleine mit. Mina, die Primadonna Italiens, hat das auch gemacht. Aber bei ihm muss man wirklich sagen, der hat einen Stellenwert in Italien, der ist einfach irre. Und dass Italiens erfolgreichster Popstar verschwindet, fast schon so Syd Barrett-haft, ne, sich zurückzieht. Das war schon irre. Und dann gab es ja wirklich dieses Ding, dass ausschließlich nur noch Paparazzi-Fotos von ihm während der letzten 18 Lebensjahre aufgetaucht sind. Und ich finde auch die Platten, die danach gekommen sind, die sind immer noch ganz, ganz toll. Die werden nur sehr verkünstelt und verzärtelt und seltsam und aseptisch teilweise. Und dann stirbt er auch noch so früh. Ne? Also du hast schon recht, der Mythos spielt auch eine Rolle. Ne? Diese Ikone, die verschwunden ist. Aber der hat halt einfach auch, es ist eigentlich, als wären Lennon und McCartney, als hätten die sich irgendwann in Luft aufgelöst. Ne? Die Musik war trotzdem überlebensgroß. Also ich bin immer geneigt zu sagen, Lucio Battisti ist für Italien das, was Lennon, McCartney für den angloamerikanischen Raum eigentlich waren. Mit Bob Dylan noch im Schlepptau. Nuove sensazioni, giovani emozioni, si esprimono purissime. Noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
aufgefallen bei den Interviews, die du bisher gibst, da wirst du oft gefragt, ob du das wirklich ernst meinst, diese Begeisterung für italienische Musik. Da wird dann oft referenziert eher auf so Pop, den man lächerlich finden kann, aber nicht lächerlich finden braucht. Ich habe mich da eine ganz andere Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gibt es das, dass ich das bisher nicht kannte? Und ich habe auch im letzten Jahr relativ viele Leute gefragt in Österreich. Österreicher mögen Italien sehr und Österreicher mögen italienische Musik sehr, aber ich habe jetzt keine Nerds gefragt, aber halt Leute, die von sich behaupten würden, ich mag das, und Lucio Battisti hat denen nichts gesagt. Ja. Also es ist schon sehr relativ unbekannt. Ja. Ist es in Deutschland auch so? Und dann die Anschlussfrage, falls ja oder falls zum Teil, wie kann es das geben? Also wie kann es das geben, dass sowas Gutes aus einem Nachbarland, was alle mögen, dass das so irgendwie hermetisch abgeriegelt ist und dass das bei uns dann eher so zweitklassige Ware kommt, wie jetzt, eh noch immer gut, aber Eros Ramazzotti oder Zucchero. Ja? Ich finde gerade, die allerbesten sind bei uns nicht besonders bekannt.
Exakt. Ja, und in Italien nimmt man das ja wirklich mit anhaltender Bestürzung wahr, was man außerhalb Italiens für italienische Musik hält. Also dieses, was ich immer das Touristenmenü der italienischen Popmusik nenne, also Albano und Romina Power, Ricche e Poveri, Umberto Tozzi, wobei das ist schon wieder eine andere Liga. Ich glaube, dass schlicht diese Sehnsuchtserzählung, die einfach von außen bedient wurde, ne, im Kontext zum Beispiel von Samplern, Compilations, die hier in Deutschland zumindest sehr virulent waren Anfang der 80er und die italienische Musikerzählung verbreitet haben, die haben eine entscheidende Rolle gespielt. Dann, tja, ich glaube, es hat aber auch mit diesem unterkomplexen Italienbild zu tun, was man hierzulande hat. Ne? Also Italien ist ein Land, wo immer lecker gegessen wird, dauernd die Sonne scheint, so ein Phantasialand, und dann stehen da sehr viele alte Gebäude drin rum und alle sind gut angezogen. Ne? Das ist im Wesentlichen die Italien-Erzählung. Dass das ein Land ist, was sich wirklich aus nach dem Krieg, was ja sein eigenes, seine eigene Bewältigung des Faschismus erzählt, was eine sehr heftige Nachkriegsgeschichte hat, siehe der Neorealismus, die entsprechenden Filme, was ein Wirtschaftswunder sondergleichen hingelegt hat, was dann in die Anni di Piombo gelaufen ist, ne, eine Zeit des Terrorismus, des Blutvergießens. All diese Sachen interessieren ja hierzulande und in Österreich und Deutschland interessieren die ja niemanden. Ne? Du willst diese auch von Italien teilweise selbst mitbefeuerte Erzählung vom ewigen Schlaraffenland. Ne? Die jetzige Regierung will das ja auch als ein Made in Italy ja wieder stärker forcieren, dass das die Italien-Erzählung ist, die es zu kultivieren gilt. Ich glaube, das hat einfach sehr viel erschlagen und das hat so wirklich tolle Sachen nicht rüberschwappen lassen, ne? Weil du hattest dieses Touristenmenü, Leute wie Albano, Romina Power, die auch immer mit einem Auge auf den außeritalienischen Markt produziert haben, der vorrangig ein deutschsprachiger Raum war, aber auch der russische Markt, ganz, ganz groß und wichtig. Toto Cutugno, Ricky e Poveri, diese Leute. Da war es von vornherein immer beabsichtigt, auch diesen internationalen Markt mit zu bedienen. Und das hat einfach, glaube ich, dieses Bild massiv verzerrt. Und Lucio Battisti, um nochmal auf den zu kommen, der ist hierzulande bei uns in Deutschland auch, das ist so ein Plattensammler-Thema. Ne? Also Leute, die sich für Musik interessieren, Freaks, die kennen da ein paar Sachen. Ne? Die kennen Ancora Tu und die sind irgendwann mal auf diese Fährte geraten, haben gemerkt, wow, das ist irgendwie so ein italienischer Brian Wilson. Ne? Das ist ein Genie. Das ist so ein einer, der Musik so ganz intuitiv durchtastet, mit einer Naivität und einer Hingabe, die findet man nicht oft. Aber das ist wirklich ein Thema für Freaks, würde ich sagen, nach wie vor.
Dann bleiben wir kurz bei den Freaks, weil du gesagt hast, Brian Wilson. Also ich finde gerade beim Battisti, ich finde das unglaublich interessant produziert teilweise. Also wenn man sich die einzelnen Instrumentalparts anhört, also wie ein Schlagzeug einsetzt, du hast oft Streicher dabei. War das alles Battisti? Also auch das Arrangieren der Songs, war das Battisti? Ist das alles er?
Ja, also das ist, in der Regel ist das er. Er hat sich dann später im weiteren Verlauf auch Produzenten ausgesetzt, aber die hat er dann tatsächlich immer sehr gezielt auch ausgesucht. Aber der war auch Arrangeur und auch Produzent. Also diese Sachen, die du vermutlich meinst, ich finde es interessant, dass du sagtest, wie ein Schlagzeug einsetzt, ne? Weil das ist was, das höre ich auch so. Ne? Und was ich regelmäßig, wenn ich bei meinen Lesungen Songs vorspiele und Battisti vorspiele, ich freue mich immer auf den Moment, wo das Schlagzeug einsetzt. Und ich denke, es ist so toll, wie das einsetzt, ne? Und mit was für einer Verschlepptheit und einem, es baut sich erst so langsam auf.
Donna, donna, dimmi cosa vuol dir sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai. Purtroppo, ma ti ricordi le onde grandi e noi? Gli spruzzi e le tue risa. Mare nero, tu e
Dem wohnt aber natürlich auch diese ewige Arroganz inne, dass man sich ausschließlich für den angloamerikanischen Musikraum interessiert. Ne? Also wenn man mal überlegt, ab wann Leute überhaupt erst angefangen haben zu sagen, wir interessieren uns mal für Afrika, wir interessieren uns mal für Brasilien. Ne? Das ist in unserer Blase, würde ich mal sagen, gang und gäbe. Aber die prägende Popmusikerzählung ist ja immer noch eine angloamerikanische.
Ja, es ist halt, es ist doch auch irgendwie die Sprachbarriere. Also es sind dann schon, also das kommt auch nicht von ungefähr, dass ich gesagt habe, ich habe ja wirklich deswegen Italienisch begonnen zu lernen, weil klar, man kann sich alles mittlerweile durch ein Übersetzungsprogramm jagen lassen, man kann es dann gleich lesen, aber es ist dann halt doch ein bisschen was anderes. Ja. Ja.
Aber ich möchte eine Lanze brechen, ich kann kein Wort Italienisch. Ich finde die Musik trotzdem, die erzählt trotzdem Geschichten. Also es ist ein Feeling da, ist es ein Groove, ist es ein Gitarrenpart, rein vom Musikalischen her bleibt die durchwegs interessant. Und was ich bei ihm so mutig finde, ist, dass er sich unglaublich verändert mit jeder Platte. Also es ist jede Platte irgendwie ein Kontrapart zu dem, was davor war. Also wenn das stimmt, er hat sogar eine Eurodance-Platte gemacht, glaube ich, 94.
Also das, was wir eigentlich von großen angloamerikanischen Künstlern als normal erwarten, ne? Dass du dich mit jedem neuen Album neu erfindest. Ne? Genau, ja, das hat er halt gemacht, ja. Aber es ist interessant, das mit der Sprache, um das nur nochmal zu sagen, was man natürlich intuitiv merkt, auch wenn du kein Italienisch kannst, ist einfach, dass du deine Sprache hörst, die unglaublich melodisch ist, ne? Die unglaublich singbar ist, die einen Vokalreichtum sondergleichen hat und wo die Konsonanten rollen wie nur irgendwas. Also das ist natürlich schon wieder ein musikalisches Ding. Ich sage immer gerne, setz dich an einen italienischen Strand und hör den Leuten zu, wie sie ihr Abendessen planen. Du hörst einen Song, ne? Also du hörst allein über die Sprache, hörst du Musik. Das ist gleichzeitig ein Klischee und gleichzeitig total wahr. Wie oft.
Also es ist so ein bisschen natürlich auch ein Boys Club, die italienische Musik. Also es sind natürlich da hauptsächlich die Männer, die Aktiven, wobei die allererfolgreichste ist eine Frau, wenn man nach Plattenverkäufen geht. Die Mina, ne? Die ist mittlerweile 84, glaube ich. Wir haben da zwei Lieder ausgesucht, die wir da so zusammenspannen. Und da ist eins aus 1960, damit wurde sie, glaube ich, bekannt. Das ist das Il Cielo in una Stanza, der Himmel in einem Zimmer. Wurde von einem Mann geschrieben, glaube ich, und da geht es, glaube ich, eigentlich um die Empfindungen nach einem Besuch in einem Bordell. Und das zweite Lied ist, das ist das jüngste, was wir heute, glaube ich, spielen, aus 2023, Un Bricciolo oder Bricciolo d'Allegria. Und das zweite Lied singt sie auch mit einem 20-Jährigen, das heißt, da liegen auch 63 Jahre dazwischen, nämlich mit einem derzeitigen Superstar, glaube ich, mit dem Bianco.
Ja, ach, da ist so viel drin, ja. Gott, also wo fangen wir an? Ja, also Il Cielo in una Stanza, das ist natürlich wirklich irre. Also geschrieben von Gino Paoli, auch einem Mythos in Italien, eine Größe sondergleichen. Das ist der Typ, der sich nach seinem größten Hit 1963, Sapore di Sale, das Leben nehmen wollte, weil er Depressionen hatte mutmaßlich und sich mit der aufgesetzten Pistole ins Herz schoss und überlebte und der sich immer noch bester Gesundheit erfreut und rauchend irgendwo gerade in Ligurien sitzt und ein ganz faszinierender Typ, ein toller Songwriter. Der hat diesen Song geschrieben, richtig wie du sagst, nach einem Besuch in einem Bordell in Genua. Singt es selber und gibt es dann Mina. Ne? Und damit passiert was in Italien sehr oft passiert, nämlich, dass ein Mann ein Lied für eine Frau schreibt und die Frau es sich anverwandelt und damit einen wahnsinnigen Akt der Selbstermächtigung, der Befreiung hinlegt, weil sie das Unsagbare sagt. Ne? Also die Frau, die Anfang der 60er über das Gefühl nach einem Orgasmus singt. Ne? Darum geht es ja in dem Song. Ne? Das Zimmer hat keine Decke mehr, aber Bäume und die Gedanken werden groß und so weiter. Toll beschrieben, dieses Gefühl. Und das singt dann eine Frau. Und das ist natürlich vollkommen irre. Und sie spricht nichts Explizites aus, aber man weiß halt genau, was gemeint ist. Mit dieser wahnsinnigen 3-Oktaven-Stimme. Und wird infolgedessen die größte Sängerin Italiens, die Primadonna. Quando
sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi. Se più niente, più niente al mondo, suona l'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sulle immensità del cielo.
Und wieder so eine verrückte Geschichte wie bei Lucio Battisti, beschließt 1978, muss man auch mal überlegen, wie lange das schon her ist, da beschließt die, ich ziehe mich jetzt von der Bühne zurück und verschwindet, ähnlich wie Battisti. Und die existiert seither in Italien nur noch als so eine, ja, chimärenhafte Darstellung, wie so eine Stilisierung. Also es gibt nur noch Bilder, wo man sich fragt, ist das eine KI, die das Bild gemacht hat? Ist das ein Gemälde? Ist das, was ist das für ein verrücktes Zeug? Also diese Plattencover, die späten von ihr, die sehen irre aus. Das ist eine Welt für sich. Ward nie wieder gesehen. Es gibt so ein paar Fotos in einem Booklet von einer Adriano Celentano-CD aus den späten 90ern. Aber ansonsten gibt es nur diese Stilisierungen. Und ist aber immer noch einfach die Größte. Die war jetzt im Gespräch als neue Moderatorin des Festival di Sanremo. Das ist nicht passiert. Das wäre auch wirklich vollkommen absurd gewesen, wenn das passiert wäre. Aber in Italien ist tendenziell alles möglich. Und im vergangenen Jahr nun fügte es sich, dass eben dieser von dir beschriebene Sänger Blanco beim Festival di Sanremo auftrat, dort in einer Übersprungshandlung die Bühne verwüstete, was zu heftigsten Reaktionen im Publikum führte. Man lernt, du kannst alles machen beim Festival di Sanremo. Du kannst durchsichtige Kleidung tragen, experimentelle Frisuren, du kannst groteske Sachen auf der Bühne erzählen, alles kein Problem, aber verwüste niemals das Blumengebinde auf der Bühne. Mach das bloß nicht, weil du bist in der Blumenriviera. Buhrufe im Saal, die Karriere schien am Ende, ganz fürchterlich, Blanco schien erledigt. Ältere Leute riefen Schimpfwörter, wo man den Enkeln die Ohren zuhalten musste, ganz schrecklich. Und dann rettet er sich quasi damit, dass er sagt, ich mache mal ein Duett mit der Größten der Großen, mit der größten Ikone überhaupt, mit Mina. Und dann singen die diesen Song, dieses Duett, Un briciolo di allegria, ein Krümelchen Hoffnung. Und das wird eine Nummer eins in Italien und Blancos Karriere ist gerettet und Mina ist wieder da auf einmal.
Tutte le offese che vuoi, non serviranno se puoi parlare con me. Ed è difficile saper distinguere l'amore. Siamo trovati sotto
Papa.
Gleichzeitig zeigt es auch, und das habe ich auch bei diesen Sanremo-Dingen oder generell das Gefühl, die Italiener sind gut zu ihren alten Künstlern. Vielleicht, ja, weil die alle so lange bei ihren Eltern wohnen. Vielleicht haben die eine andere Einstellung zu Alten. Vielleicht ist das ein anderes familiäres Gefüge.
Eine Freundin hat mir mal, eine Römerin hat mir mal erzählt, es gibt bei uns einfach nicht diesen Altersbegriff. Ne? Du bist alt, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Vorher bist du nicht alt. Ne? Franco Califano, der kommt im ersten Buch vor, der hat mal gesagt, ich werde erst 5 Minuten vor meinem Tod anerkennen, dass ich alt bin. Ne? Das ist so ein bisschen das Credo der Alten quasi im Showgeschäft. Und beim Festival di Sanremo erlebst du es seriell, dass da ein junger Act kommt, Trap-Künstler oder so, und danach kommt ein 73-jähriger Veteran aus Napoli und jeder von denen könnte das Festival gewinnen. Und dann gibt es aber noch diese Ebene, es gibt beim Festival di Sanremo ja immer den Abend der Coverversionen, wo zusammengesungen wird, ne? Wo die Jungen sich einen Alten nehmen. Also es gibt, auch vollkommen korrekt beschrieben von dir, es gibt eine unglaubliche Wertschätzung für das Erbe, für das große Erbe der italienischen Musik. Da muss man jetzt dazu sagen, wie es aber natürlich generell in Italien sehr gängig ist, das Alte zu kultivieren, zu lobpreisen, was gerne mal auch das Neue so ein bisschen erschlagen kann. Aber hier finde ich, hat es eigentlich was sehr Schönes, weil wirklich diese Trennung nicht existiert. Also die singen zusammen, die singen getrennt voneinander, die stehen nebeneinander. Jeder ist ein Mythos. Ne? Also das Wort des Mito, des Mythos, ist im Zusammenhang mit Sängerinnen und Sängern sehr, sehr gängig. Ja, und das findest du überall. Also die haben einen unglaublichen Respekt vor den Altvorderen.
Du hast mich auf eine Sängerin gebracht, auf eine ganz, ganz junge. Francesca, du hast meine Seele gerettet.
Oh, die Beste.
Und ich bin da jetzt ein bisschen reingekippt in die Madame.
Madame.
Mir kommt vor, das ist genau das, wo man das raushört. Das ist, glaube ich, Trap, moderne Musik, aber man hört dieses alte, vielleicht neapolitanische Volkslied, diese Art zu singen, ein bisschen raus. Kannst du das kurz beschreiben?
Ja, also, ihr hört das schwere Seufzen. Also, diese Madame ist von allen jungen Künstlerinnen und Künstlern musikalischer Art in Italien diejenige, die mir wirklich am meisten ans Herz geht. Die habe ich zum ersten Mal gesehen 2021 im Corona-Jahr beim Festival di Sanremo. Da hat sie einen Song gesungen, der hieß Voce, Stimme. Und wir sprechen hier von einer wirklich sehr, sehr jungen Frau. Die ist, glaube ich, jetzt immer noch erst 22 oder so. Aus dem Veneto, also relativ weit aus dem Norden, kommt ursprünglich vom Trap. Das ist bis heute hörbar, weil sie immer auch in ihren jüngsten Songs diesen Autotune auf der Stimme hat. Benutzt den aber, ich sage immer, ich habe durch Madame erst kapiert, dass Autotune ein Instrument ist. Ne? Das ist kein Effekt, das ist ein Instrument, wenn du es klug nutzt. Und sie tut das. Also die kann wahnsinnig gut singen. Die braucht das nicht zur Stimmkorrektur. Und sie benutzt diesen Effekt. Und die ist nach diesem Auftritt mit Voce, ist die ein Riesenstar geworden in Italien. Und trat 2 Jahre später dann wieder auf, wurde ein noch größerer Star. Und was bei der so toll ist, die Leute fragen mich oft, wie reagieren denn in Italien die Künstler auf diese gegenwärtige Regierung? Was äußern die sich denn und so? Und ich sage dann immer so, ich finde es schwierig, von einem Künstler zu verlangen, das habe ich als Bob Dylan-Fan gelernt, dass du immer politische Statements abgeben musst, um dich zu positionieren, weil alles passiert ja in deiner Kunst. Und bei ihr hört man das sehr toll. Das muss man jetzt in dem Fall einfach mal dazu sagen, das ist eine junge, queere Frau, ne? Und die ganz selbstverständlich ein junges Italien lebt, was mit dem, was diese Regierung verkörpert, absolut nichts zu tun hat. Ne? Und wo in jeder Pore, in jeder Zeile, in jeder Note, in jedem Ton, den sie singt, wirklich ein Gegenentwurf drin ist. Und das kriegt mich einfach so an der. Also das ist für mich, wenn mich jemand fragt, so, wo ist das neue Italien, das junge Italien, das, Das L'Italia Antifascista, das Italien, was sich wehrt, was neu, was frei denkt, das ist Madame. Also ist für mich die größte italienische Künstlerin der Gegenwart. Freut mich, dass sie dir so gefällt.
Ti ho rivisto dopo tanto, 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 tanto tempo. Come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto, 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 tanto amore. Quello che ti ho dato, se la memoria non mi inganna. Quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee, alla fine sbottato, hai detto guarda tanto, 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 tanto amore. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore. Tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora. Tu sei, la puttana che ha ridato un senso ai giorni. Nel bene e nel male, sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Amare sta il bene, amare sta il male. Non male per mai.
Non sono nemmeno un dolce ricordo, a me è rimasto rimpianto, a te soltanto rimorso.
Gut, jetzt sind wir in Sanremo. Da gibt es jetzt auch ein neueres Lied eines deutschen Liedermachers.
Ah, fürchterlich.
Ja? Nein, das haben wir vorher bei deiner Vorstellung, wir haben dich eigentlich gar nicht richtig vorgestellt. Also du bist Bestseller-Autor, du bist daneben schon lange Musikjournalist und du bist auch selber Musiker unter deinem Namen. Aber du hast jetzt als, ich würde es gar nicht so sagen, als Begleitung hast du ein Lied sondern halt zeitgleich ein Lied über Sanremo, oder das heißt, Lied heißt Sanremo und es geht ja, glaube ich, auch um das Festival in Sanremo. Das war irgendwie so ein Statement of Dedication und Intent, oder? Also das...
Ja.
Damit mal die Fragerei aufhört, ob du das alles ernst nimmst, diese Leidenschaft für Italien. Ja,
genau. Also genau, weil mir ist das todernst. Für mich ist... Italienische Popmusik ist für mich eine Form der Welterklärung, ne? Und eine Antwort auf viele Fragen, die ich alltäglich habe, ne? Also ich ringe ja auch wie jeder von uns mit den Fallstricken dieser Zeit, ne? Damit mit dem fürchterlichen Weltenlauf und so weiter. Und ich bin auch darauf angewiesen, Antworten zu finden. Und ich finde meine Antworten in diesem Gestus der italienischen Popmusik, das Unwichtige tendenziell überzubetonen, ne? Und im Pathos des Showgeschäfts und im Spiel mit der Leichtigkeit eine Antwort auf schwere Zeiten zu finden, ne? Das ist letztlich dramatisch gesagt, glaube ich, der Grund, warum ich die Bücher schreibe. Ich schreibe mich ja da ja auch aus eigenen Depressionen raus mit, ne? Die wir ja alle, Depressionen sind ein großes Wort, aber aus Dunkelheiten raus. Und als ich das zweite Buch geschrieben habe, da ist mir dieser Song mehr oder weniger passiert. Ich wollte eigentlich keine Musik mehr machen, weil Musik machen ist anstrengend und fürchterlich heutzutage. Das ist eine Kunst, die sehr entwertet ist, wisst ihr genauso wie ich wahrscheinlich. Und die, wenn du sie aktiv betreibst, eine wirklich sehr profunde Hingabe verlangt. Und die kann ich mit meinen mittlerweile 54 Jahren nicht mehr so mal eben aus mir rausholen. Und ich dachte eigentlich, ich mache keine Musik mehr. Da passierte mir dieser Song, weil ich hatte Massimo Ranieri beim Festival di Sanremo gesehen. Das ist einer von diesen eben zitierten Veteranen, der da auftritt. Den sah ich mit 70.
Amore, vedi tu.
Ganz tief bewegt, weil ich dachte, okay, das ist Massimo Ranieri, das ist mal wieder ein Mythos, eine Ikone, kommt in beiden Büchern vor. Aber stell dir mal vor, das wäre so ein Typ, der abgehalftert ist, der abgemeldet ist und der es nochmal versucht, ne? Und für den das Festival di Sanremo wie so eine existenzielle Erfahrung wird, wo es um Leben und Tod geht, wie bei Luigi Tenco. Ne? Du singst um dein Leben, es geht um alles, es geht um deine Karriere, es geht um deinen Anschluss an die Gegenwart, ob du überhaupt noch mitspielen kannst und mitmachen darfst, ob du die Welt noch verstehst. Und da dachte ich so, verrückt, das ist eigentlich das, was italienische Popmusik mir erzählt. Also in dieser Überbetonung dieses vermeintlich Unwichtigen, des Singens, des Liedes, des auf der Bühne Stehens, des grell angekleidet Seins und einen riesen Aufriss Machens, darin liegt für mich quasi so ein Lebenssinn an sich, der eben beinahe existenziell wird. Und dachte ich, verdichte das doch mal zu einem Song. Oder vielmehr, ich habe es gar nicht gedacht, dass es passiert. Wie immer, wenn man irgendwas hinkriegt, das passiert einem ja mehr. Und dann war dieser Song fertig. Und ich habe dann 8 Wochen, bevor das Buch rauskam, das war mal wieder typisch, habe ich gedacht, du musst jetzt diesen Song rausbringen, weil der ergibt eigentlich nur jetzt Sinn. Und dann habe ich meine Plattenfirma angerufen und habe gesagt, ich weiß, ich wollte nichts mehr machen, ist 5 Jahre her. Hallo, Erik heiße ich übrigens, kennt ihr mich noch? Ich würde gerne diesen Song rausbringen. Und die sagten, um Gottes Willen, ja gut, dann mach halt. Und dann haben wir den rausgebracht. Ja, und das ist eigentlich so mein Bemühen zu sagen, ich meine das wirklich ernst. Und für mich steckt da wirklich eine tiefere Botschaft drin, in dem Sinne, dass ich sagen möchte, nehmt das Leichte ernst und nehmt diese Hinwendung zur Musik als Antwort auf viele Fragen im Sinne von Roberto Benigni, ne, den ich zitiere, der sagt, Musik ist die Königin der Künste. Die kann was, das kann keine andere Kunst. Oder Fellini, der sagt, Musik ist eine gefährliche Kunst, weil die dringt in uns ein. Also die Betonung dieses Gedankens, darum geht es mir so in dem Stück. Und das so möglichst dramatisch zu inszenieren.
Für dich der Erfolg dieser Bücher irgendwie erwartbar?
Das war nicht geplant. Das konnte weder ich vorhersehen, noch der Verlag vorhersehen. Als ich denen das Buch angeboten habe, war der Austausch so, dass ich sagte, wir haben da ja einen Vertrag offen zu einem ganz anderen Buch. Vergesst das mal, weil ich merke gerade, ich will über italienische Musik schreiben und was sie mir bedeutet, weil Es war die Corona-Zeit und gerade war der Orchesterleiter von Adriano Celentano gestorben. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht hier diese Kultur der Leichtigkeit den Bach runter. Wo ist der Campari? Ne? Und ich muss da jetzt drüber schreiben. Und dann sagte der Verlag, echt? Italienische Musik? Ein Italienbuch? Ja? Boah. Und ich sagte, doch, wirklich, mit der Musik, das hat noch keiner gemacht. Und dann kam dieses Jahr 2022, Russland hatte die Ukraine überfallen, Corona ging zu Ende und es kam der Frühling und es kam das bessere Wetter und ich glaube, die Leute wollten eine Leichtigkeitserzählung haben. Und in diese Zeit fiel dieses Buch. Und viele Leute, die das Buch gekauft haben, wussten, glaube ich, jetzt gar nicht, wie ist das Buch denn eigentlich? Aber das hat, glaube ich, so ein bisschen für diese Leichtigkeitserzählung gestanden. Also das kann ich mir jetzt gar nicht so anziehen, weil dass ich so ein toller Autor bin, der dieses Buch geschrieben hat. Das war auch ein bisschen oder so sehr der Moment. Ne?
Aber bei mir ging es so beim Lesen des Buches danach, dass ich mir überlegt habe, eigentlich logisch, dass es sowas geben muss, im Nachhinein zumindest. Ja, also es ist extrem viele Fakten, viele Info, aber man kann das Buch auf zwei Seiten lesen. Also ich habe mir nicht alle 100 Songs jeweils durchgeklickt und angehört. Ich habe die Geschichten gelesen und die Geschichten genossen und dann immer wieder in Abständen mir die Songs dazu halt gegeben. Ja. Und im Nachhinein denkt man sich ja, das ist halt dieses ein fehlendes Puzzleteil zu dem, was ich eh schon mal gemacht habe. Also ich bin gerne in Italien, ich kenne diese ganzen Autogrill-Hits, ich kenne aber vieles nicht. Und im Nachhinein gibt es dann wieder ein neues Bild. Ja. Also etwas, was man dann gehoben hat.
Ja, das war die Idee. Ne? Und gleichzeitig, das sage ich auch oft, mir ging es gar nicht darum zu sagen, hier kriegt ihr jetzt die 100 oder 200 besten Songs Italiens. Es gibt ein paar potenziell noch viel bessere Songs, die sind nicht im Buch drin. Sondern mir ging es vor allem darum, welche Stücke erzählen was über Italien. Ne? Und eben und über Italien, die Bars, das Essen, die Mütter, die Mafia, die Männer, die Frauen, aber auch darüber, über diesen spezifischen, jetzt von mir schon mehrfach zitierten, italienischen Entwurf von Showgeschäft. Ne? Diese wahnsinnige Hingabe in diese große Geste, ne? In dieses Pathos, was wir halt so nicht kennen, was dort selbst die Fernsehmoderatoren haben, ne? die du einfach nur siehst und sagst, Hossa, was ist das denn für eine Ansage? Ne? Also ich gucke mit meiner Frau sehr viel italienisches Fernsehen und wir sind eigentlich fürs deutsche Fernsehen nicht mehr tauglich, ne? Weil da fehlt jetzt immer was. Man denkt immer, sind das Praktikanten, die das machen oder so? Nee, das ist einfach nur, das ist eine andere Kultur. Ne?
Se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao. Sognando. E poi mille strade grigie.
So, das war's mal für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter mit unglaublichen italienischen Künstlern, wie zum Beispiel der Rino Gaetano, Franco Battiato, Francesco de Gregori und Antonello Venditti und unglaublichen Geschichten über das italienische Showgeschäft. Bis dann.
In un giorno solo, dai carri nei campi, agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te.